voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Heute habe ich gleich zwei spannende Gäste für euch eingeladen, die viel zum Thema digitaler Gruppenunterricht, aber auch zur motivierenden Vermittlung von Musiktheorie zu sagen haben. Es sind aus Nordrhein-Westfalen Andreas Wickel, Gymnasiallehrer für Deutsch und Musik. Andreas Wickel ist zudem Vorstandsmitglied im Bundesverband Musikunterricht und aus Bayern zugeschaltet ist Julian Oswald, ebenfalls Musiklehrer an einem Gymnasium. Gemeinsam haben sie ein wunderbares Buch zur Vermittlung von Musiktheorie geschrieben. Es heißt Score It und ist noch der absolute Geheimtipp für jedermann, der Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse in Geheimnisse wie Rhythmuslesen, Notenschrift, Intervalle und vieles mehr einweihen möchte. Noch ein Geheimtipp, weil ich ziemlich sicher bin, dass jeder, der Score It erst einmal ausprobiert hat, es nie wieder aus der Hand legen wird. Hallo Andreas, hallo Julian, toll, dass ihr euch die Zeit für ein digitales Treffen genommen habt.
Hallo Christine.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja. Ja, ihr seid ja sicher derzeit gut gefordert, den Unterricht an euren Schulen im Distance Learning aufrechtzuerhalten. Julian, wie sieht's denn in dem Musikunterricht deiner Schule gerade aus?
Es bringt seine Herausforderungen mit sich, also durch das Online-Unterrichten fällt natürlich ganz viel weg, was man übers Internet leider nicht bewerkstelligen kann, aber es hat mich jetzt auch weitergebracht auf dem Feld des digitalen Lernens und des digitalen Musizierens, weil man dann darauf zurückgreift und sich da ein bisschen weiterbildet und habe jetzt schon ganz viele neue Tools entdeckt, die ich dann, glaube ich, auch nach dem Lockdown, wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind, dann ausprobieren oder weiter verwenden werde und möchte.
Was hast du denn da entdeckt?
Auch so verschiedene kleine Übeklaviere, Rhythmusmaschinen, nichts Konkretes, aber verschiedene Learning-Apps, die da so angeboten werden. Und da gibt es ja momentan auch sehr, sehr viel im Angebot, weil ja die Nachfrage auch groß ist. Und da klicke ich mich gerade so durch. Sehr spannend.
Okay, und wie ist es bei dir, Andreas?
Ja, ähnlich. Man versucht so ein bisschen das Beste draus zu machen. Also heute Morgen, 8 Uhr, 5. Klasse, irgendwie alle noch etwas unausgeschlafen, inklusive meiner selbst, vor der Webcam. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Body Percussion gemacht, erstmal ein bisschen Warm-up. Alle haben sich ein bisschen da vor der Webcam irgendwie zum Affen gemacht. Ich hoffe, es standen nicht zu viele Eltern im Off und habe es jetzt mit angeguckt. Aber ich denke, das ist einfach das Beste, was man im Moment machen kann, die Moral hochhalten, versuchen viel Musikpraxis irgendwie über die Webcam zu vermitteln, so viel wie geht, und gute Laune vermitteln, ja.
Und Andreas, wie hast du das denn gemacht? Hast du denn alle gemutet und du warst der Einzige, den man hören konnte, oder wie hast du das mit der Latenzzeit gelöst?
Genau, also ich mache das immer so, dass man nur mich hört und dann hat ja jeder seine eigene Time, so wie es letztendlich irgendwie bei ihm ankommt. Mhm. Und meistens befindet man sich in der 5. Klasse ja im Viervierteltakt. Das funktionierte dann ganz gut. Und das ist auch wichtig für die Schülerinnen und Schüler, dass eben deren Mikrofone dann auch aus sind, dass sie sich dann eben auch da selber ausprobieren können und nicht das Gefühl haben, sie werden da jetzt irgendwie von ihren Klassenkameradinnen und Kameraden irgendwie überwacht oder dass jemand mithört. Und ja, also das stellt natürlich überhaupt nicht das dar, was sonst vielleicht im Musikunterricht möglich wäre. Aber wie gesagt, es ist ein Versuch, die Moral hochzuhalten. Und zumindest an den Gesichtern konnte man dann ablesen, dass doch alle das irgendwie ganz, ganz gut fanden.
Okay, also wenn ich digitale Gruppenstunden mache, dann habe ich immer so den einen oder anderen dabei, der gerne mal was vorspielt, und den schalte ich dann auch tatsächlich mal live dazu. Ich frage natürlich, möchtest du der Gruppe was vorspielen, und dann darf er dann auch mal laut, das haben auch einige ganz gerne. Julian, über welches Tool unterrichtest du denn? Also wie triffst du deine Schüler digital?
Also an unserer Schule wird mit dem Tool Big Blue Button gearbeitet. Das ist bestimmt auch vielen ein Begriff. Und das ist an sich sehr schön zu handeln. Natürlich durch die jetzt plötzlich verstärkte Nutzung, weil wir ja alle gleichzeitig unterrichten. Wir versuchen in unserer Schule schon möglichst viel Kontakt zum Schüler zu halten. Ist es natürlich technisch gar nicht so leicht, weil das Programm dann hin und wieder auch mal in die Knie geht. Mhm. Das erfordert dann schon viel Improvisationsgeschick. Man überlegt sich dann eine gute Stunde, hat was vorbereitet, hat es dann doch irgendwie auch geplant und nach 10 Minuten fällt das Video aus oder so. Mhm. Da muss man dann einfach schnell dabei sein. Ich bin jetzt aber auch mittlerweile schon dazu übergegangen, meine Stunden aufzuzeichnen und dann einfach eiskalt weiterzumachen, damit man sie dann als Aufnahme zur Not, so als kleinen Take-out dann nur mit verschicken kann. Dann ist die Stunde wenigstens nicht ganz dahin. Und die Kinder haben noch ein bisschen was von meinen Ausführungen.
Okay, und Andreas, wie läuft das bei dir? Über welches Tool?
Wir haben das jetzt mit Microsoft Teams gestartet und auch da bin ich eher positiv überrascht, was die Funktionalität angeht. Ja, und die Inhalte lassen sich eben, wie ich ja gerade schon so ein bisschen erzählt habe, dann mal besser und mal schlechter abbilden. Das liegt aber nicht unbedingt am Programm.
Okay. Jetzt habt ihr zwar ja dieses Buch geschrieben, aber ihr habt das nicht im Lockdown geschrieben, aber ihr habt es trotzdem nicht physisch an einem Ort geschrieben, sondern jeder hat für sich gearbeitet. Und ihr habt mir im Vorgespräch auch was ganz Besonderes verraten, denn zumindest einer von euch war gar nicht in Europa während des Schreibens, oder?
Das ist richtig, ja. Also ich war in dem Jahr, wo wir die meiste kreative und Schreibarbeit geleistet haben, war ich auf einer Weltreise unterwegs. Und habe so 13 Länder in einem Jahr bereist. Wow. Und es war genau die Zeit, in der wir und da zusammen das Buch geschrieben haben. Das war eigentlich ganz schön, weil ich dann auch ein paar Inspirationen noch hier und da aufgeschnappt habe, wie jetzt andere Leute Musik denken. Ich konnte auch das ein oder andere ausprobieren. Ich habe dann auch in Myanmar zum Beispiel auch als Lehrer noch gearbeitet und habe das gleich mal genutzt, um an einem Publikum mit wenig Zugang zu Musik, sage ich es jetzt mal, das schon mal auszuprobieren, also wie intuitiv das denn ist, was wir uns da so überlegt haben. Und es war echt spannend, also auch Wahnsinn, was technisch mittlerweile möglich ist, dass wir da uns über diese ganzen Länder hinweg da so gut zusammen verständigen konnten und das Buch dann echt miteinander auf den Weg bringen. Ja. Hat Spaß gemacht.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass gerade ihr das zusammenschreiben könnt? Weil Julian, du bist, glaube ich, in Bayern und Andreas ist in, oh, jetzt muss ich passen, Nordrhein-Westfalen? War das richtig?
Genau, in Essen. Oh, ja. In Essen. Grüße aus dem Ruhrgebiet.
Ja, wie seid ihr dazu gekommen, dass gerade ihr euch verbunden habt für dieses Buch?
Ja, der Andi und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir sind uns mal auf einem Wettbewerb begegnet zum Klassenmusizieren und haben seitdem eigentlich immer den Kontakt gehalten. Wir arbeiten auch gemeinsam in dem Bundesverband Musikunterricht und das ist auch nicht unser erstes Projekt, an dem wir zusammen arbeiten. Wir haben schon auch an Büchern gemeinsam mitgearbeitet und also ich hoffe, dem Andi geht es ebenso, aber ich arbeite total gern mit dem Andi zusammen, weil wir beide einfach ähnlich ticken. Und das merkt man bei so einem Projekt relativ schnell, wie man miteinander kann. Genau das. Und,
ja, ich halte es hier gerade in die Kamera. Musikunterricht 5, 6, 20 praxiserprobte Unterrichtsstunden. Mhm. Auch von euch beiden und noch zwei weiteren Autoren.
Ja, genau, da waren wir zu viert damals. Genau, und da habe ich auch schon gemerkt, also der Andi und ich, wir funktionieren einfach gut miteinander als Team und deswegen haben wir uns auch total gefreut, dass wir vom Verlag nochmal das Angebot gekriegt haben, was zusammen zu machen. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir da zu dritt zusammen saßen mit dem Redakteur, dem Christian Müller, und uns überlegt haben, was braucht denn die Musikpädagogenwelt überhaupt. Also
ja, was braucht sie denn?
Das 25. Sammlung von Arbeitsblättern war irgendwie nicht unser Ziel. Und
haben wir schon.
Genau, haben wir zu Genüge. Und uns ist aufgefallen, dass viele Fächer haben Workbooks, also Bücher, an denen man das Gelernte vertieft und das einen das ganze Jahr über begleitet. das man am Anfang des Schuljahres kriegt und dann auch wirklich regelmäßig zur Hand nimmt, aber die Musik hat sowas nicht.
Stimmt.
Und genau, wir haben da Andi und ich befunden, dass es höchste Zeit wird für ein Workbook.
Ja, und jetzt ist es ja eigentlich auch nicht irgendein Buch, also man füllt ja nicht stupide Seite um Seite aus, sondern es ist ja wie so ein, fast wie ein Krimi aufgebaut und das nutzt ja auch den Spieltrieb der Kinder und Jugendlichen, das spricht sie ja richtig an, so Stichwort Gamification. Ja, Julian, dein Kollege Andreas hat ja im Vorgespräch verraten, dass du derjenige warst, der diesen Aspekt der Gamification mit in die Publikation reingebracht hast. Magst du mal erzählen, was die vollmotiviert Community sich darunter vorzustellen hat?
Ja, dazu muss man sagen, dass ich selber ein hochbegeisterter Brettspieler und Playstation-Spieler bin. Und
oh, ich auch.
Ja, also das, da, jetzt diesbezüglich raus. Kommt mir der Lockdown hochgelegen. Jetzt kann ich guten Gewissens zocken und muss mich jetzt vor niemandem mehr rechtfertigen, warum ich 5 Stunden am Tag an der Playsee hänge. Nee, aber tatsächlich hat mich der Aspekt immer wahnsinnig fasziniert, wie ein Spiel es schafft, dass man es weiterspielen will, dass man nicht aufhören will, dass man immer das nächste Kapitel noch machen will, das nächste Level schaffen.
Noch ein Level.
Genau. Oh, das ist, also, Spaß. Und ich habe mich da mal so ein bisschen damit beschäftigt und ich finde diese ganzen Kniffe, die da dahinter stecken, hochinteressant. Also dieser Gedanke des Uplevelns, dass man immer besser wird, dass man neue Fähigkeiten freischaltet, dass man irgendwas sammelt, was einem dann zum Schluss irgendwie dann einen kleinen Reward gibt, dieses Belohnungssystem. Naja, das alles haben wir versucht, in diesem Buch mit einzubauen. Also das ist sozusagen der Versuch, Gamer-Psychologie in einem Buch umzusetzen.
Okay.
Diese ganzen Kniffe hier mit einzubauen.
Das klingt spannend. Und Andreas, machst du das auch, dass du diesen spielerischen Aspekt mit in deinen Unterricht einbringst?
Also ich habe da sehr von den Ideen von Julian profitiert, fand das immer total klasse. Und wie gesagt, für die Schüler, gerade so 5., 6. Klasse, also für die Zielgruppe des Buches, bietet es sich total an. Also es gibt ja so Übungen, wo man erst dann ganz zum Schluss eben auf das Lösungswort kommt oder man findet das nächste Lösungswort erst auf der nächsten Seite. Einmal spiegelt sich etwas durch die Seite und das sind immer tolle Momente einfach im Unterricht. Wenn den Schülerinnen und Schülern dann da so ein Aha-Moment in den Kopf kommt und das ist immer super für die Stimmung. Ja, und diese Sachen habe ich mir abgeguckt und bin auf jeden Fall dabei, die jetzt auch noch mehr im Unterricht eben auch einzubauen.
Geht das auch im Online-Unterricht?
Das geht auch im Online-Unterricht, weil es natürlich, Julian hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, inzwischen ein paar Tools gibt, die das Ganze auch digital abbilden. Also es gibt kleine Wettbewerbe, es gibt dieses übliche Wer wird Millionär, 4 Möglichkeiten Multiple-Choice-Fragen-Ding, wo man hinterher Klassen-Rankings und so erstellen kann. Und da spiegelt sich natürlich genau diese Mentalität irgendwie wieder, dass man so Aspekte des Gamification hat. Und das Spannende eigentlich an unserem Buch ist, dass wir versucht haben, diese Dinge natürlich in Buchform zu veröffentlichen, also analog letztendlich. Dinge, die im Digitalen entwickelt worden sind, im digitalen Denken, haben wir versucht, irgendwie analog abzubilden, viele haptische Elemente mit reinzubauen, häufig die Methoden zu wechseln und dadurch eben so ein bisschen den Flow zu generieren, den man sonst nur beim PlayStation-Spielen hat.
Aber es ist ja auch super gemacht, weil man kommt auch an ganz viele Demo-Versionen der Stücke ran. Man kann da mitspielen, man kann mitsingen und zwar kommt man da per QR-Code ran. Also da braucht auch gar keiner eine CD oder einen CD-Player. Ist ja auch gar nicht mehr so überall vorhanden bei Schülern daheim. Also ich finde, das ist wirklich super praxistauglich gemacht und ich habe das jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert, auch im Instrumentalunterricht. Und die Schüler haben sehr positiv drauf reagiert. Ich habe dann mal so die ersten paar Seiten gemacht. Und dann hieß es dann auf einmal, ja, und machen wir denn nicht weiter mit dem Score? Ja, doch, können wir mal machen. Ich wollte es eigentlich nur mal so ausprobieren, weil ich habe die beiden Autoren jetzt hier mal im Podcast. Aber also die haben wirklich drauf bestanden, dass wir das weitermachen. Ich habe jetzt gleich mal einen ganzen Stapel von diesen Heften bestellt, dass auch jeder Schüler dann einen Star hat und darin arbeiten kann. Also zumindest mal jeder Schüler, der so in diesem Alter ist.
Oh, freut uns sehr.
Wunderbar. Andreas, wie reagieren dann eure Schüler darauf, dass ihr jetzt berühmt seid?
total berühmt. Über viele Ländergrenzen hinweg, in allen Ländern, in denen Julian war, kennt man jetzt unsere Namen. Also ich habe meine eigene Teilnahme als Autor in diesem Buch immer ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Ich habe aber, das muss ich gestehen, Julian gerne dazu benutzt, um in personifiziert, mystifizierter Form immer eine Rolle zu spielen. Und Julian Oswald ist auf jeden Fall jetzt allen Schülern, mit denen wir das ausprobiert haben, weil das haben wir ja wirklich gemacht, wir haben jede Unterrichtsstunde auch wirklich getestet, ist er ein Begriff und ja, alle kennen Julian Oswald und das ist ganz lustig, wie einfach dann, auch wenn die nur einmal die Woche irgendwie Musik haben, die dann irgendwie da so eine, ja, so eine Verbindung dann irgendwie zu dem Namen haben.
Ja, das ist ja witzig. Und wie ist es bei dir, Julian? Wie reagieren deine Schüler drauf, dass du jetzt berühmt bist?
Also ich habe bisher das nur in den Klassen gemacht, mit denen wir das auch vorher getestet haben. Also wir haben unsere Arbeitsblätter immer mal wieder Schülern zum Rätseln gegeben, um mal zu schauen, wie es so läuft. Und für die war das natürlich schon ein toller Moment, weil die ja als Versuchskaninchen oder als Testpersonen da mitgewirkt haben und die kannten halt diese Rohversionen und haben jetzt dann zum ersten Mal das komplett fertige Buch gesehen. Und für die war das natürlich ein toller Moment, dass sie da dabei sein konnten, dass sie da was beigetragen haben und dann das fertige Werk zu sehen. Also die sind jetzt nicht nur stolz auf ihren Musiklehrer, sondern auch stolz auf sich selber, weil sie so wahnsinnig tolle Arbeit geleistet haben. Wir sind auch in Verhandlungen, wie viel von dem Erlös ich an meine Schüler abgeben muss für ihre wertvolle Hilfe, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre.
Ja, ich glaube, einmal Eis essen gehen, wenn es dann wieder möglich ist, das wird doch wohl drin liegen, oder? Die Geschichte von Scorret handelt ja von einem Schulkonzert. So ein Schulkonzert kann ja derzeit nicht stattfinden. Was bedeutet das denn für die Motivation im Musikunterricht eurer Schüler, wenn es keine Auftrittsmöglichkeiten gibt? Habt ihr da irgendwelche Werkzeuge gefunden, um das aufzufangen?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also so ein Schulkonzert schafft unheimlich Identifikation, ja, für die Schülerinnen und Schüler. Es ist ein Zielformat, ja, mit dem man super arbeiten kann, wo man immer sagen kann, das muss aber jetzt bis zum Konzert irgendwie passen. Deswegen haben wir auch das fürs Buch ausgewählt, weil wir das einfach auch aus unserer Unterrichtspraxis kennen, dass einfach viele Schülerinnen und Schüler da so ein Gefühl mit verbinden, diese Spannung vorm Konzert. Und ja, es gibt Versuche natürlich, das digital abzubilden. Also wir haben jetzt im letzten Sommer dann eben so Splitscreen-Videos erstellt. Also ich leite an meiner Schule eine Big Band und dann sind alle eben einzeln gekommen und haben eben ihre Stimme eingespielt. Hinterher haben wir das digital übereinander gelegt.
Mit welchem Programm hast du das zusammengeschnitten?
Das haben zum Glück Schüler gemacht, weil ich da leider sehr unversiert bin. Und die haben das wirklich ganz toll gemacht. Also das war ein totales Gemeinschaftsprojekt. Ich habe mich so ein bisschen um die, ja, um die musikalische Verwirklichung gekümmert. Und ja, es ist aber wirklich so, dass sich das lässt sich nicht so reproduzieren. Also wenn man jetzt Weihnachten und vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht schon im nächsten Sommerkonzert das dann nochmal macht, dann tritt einfach auch schnell Langeweile ein, weil es einfach eben doch um dieses Gemeinschaftsgefühl geht. Natürlich um das gemeinsame Musizieren, das, was eben auch in dem Buch beschrieben wird. Also dieses Aufgehen in einer musizierenden Gruppe, das lässt sich überhaupt nicht kompensieren. Also das sehe ich wirklich dann auch eher kritisch. Nichtsdestotrotz natürlich jeder Versuch von Kolleginnen und Kollegen zu wertschätzen, die irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen.
Ja, eine andere Wahl haben wir ja nicht. Das Glas. Genau. Wir müssen es immer so betrachten, als wäre das Glas halb voll, auch wenn es in Wirklichkeit halb leer ist. Julian, wie ist denn das bei dir? Mit den Auftrittsmöglichkeiten gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Wie fängst du denn sowas auf, das Motivationstief, was daraus entsteht?
Ja, also wir handhaben das ähnlich wie beim Andi. Wir haben halt auch versucht, online irgendwelche Alternativen zu schaffen. Bei uns gab es einen klingenden Adventskalender statt dem Weihnachtskonzert, wo die verschiedenen Ensembles und Einzelschülerinnen und Schüler, die Lust hatten, was aufgenommen haben. Und jeden Tag gab es dann über den Lautsprecher, damals waren wir tatsächlich noch in der Schule, man kann es kaum glauben, das dann abgespielt haben. Aber es ist tatsächlich nicht das Gleiche. Es ist alles, was wir tun, ist ein Versuch, der besser als nix ist, aber es kommt halt nicht an das echte Zusammensein und Zusammenmusizieren ran. Und da wird mir jeder Musiker zustimmen, dass das Live-Spielen und Live-Hören einfach durch nichts zu ersetzen ist. Keine CD, kein Online-Konzert, kein irgendwas kann das bringen, kann dir das geben. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist weiter in die Zukunft zu schauen. Ich habe jetzt für meinen Chor, den ich leite, jetzt ein Projekt ungewöhnlich weit in der Zukunft schon zugesagt. Das ist dann im März 2022. Also das ist,
okay.
So weit planen wir jetzt normalerweise nicht voraus, aber damit die einfach irgendwas am Horizont haben, weil jetzt einfach nur nichts zu haben oder irgendwelche Übe-Videos zum Einsingen zu verschicken, das ist halt nicht das Gleiche. Wenn man kein Ziel hat, wofür man das macht, dann so diszipliniert sind die allerwenigsten, dass sie einfach nur um des Trainings willen zu Hause singen. Also da muss dann schon irgendwie was bei rumkommen.
Was ist das denn für ein Chor, den du da leitest?
Das ist bei uns der Oberstufenchor von der 10. bis zur 12. Klasse, den ich da betreue jetzt seit Anfang des Jahres, also noch gar nicht so lang, habe ich den. Und sehr schade, dass wir jetzt gleich in den Lockdown gegangen sind. Hatte jetzt noch gar nicht so viel Zeit, den richtig auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe aber sehr, dass wir jetzt dann im Sommer anpacken.
Und dann macht ihr auch keine digitalen Proben jetzt oder ihr versucht da irgendwas zu tun gemeinsam in eurem Chor?
Nein, also im Moment sind wir im Winterschlaf und ich möchte dann lieber das gescheit wieder machen, weil viele, viele Schüler, die im Chor sind, sind auch sehr schüchtern alleine. Und das, was den Chor dann ausmacht, ist, dass man Leute neben sich stehen hat, wo man sich ein bisschen dranhängen kann beim Singen, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen verstecken kann mit seiner Stimme, die man jetzt, egal ob sie gut ist oder nicht, also das geht ja nur um die rein eigene Wahrnehmung, wenn man seine eigene Stimme nicht gut findet, dann singt man natürlich auch nicht aus vollem Hals. Und wenn man jetzt noch daheim vorm Computer stehen soll und in ein Mikro reinsingen und alle anderen hören einen einzeln, alleine, das ist grenzt an Horror für viele Choristinnen. Okay, ja,
ist es ist leer, ja.
Also ich meine, ich persönlich, ich singe total gern und habe das schon immer gemacht. Also ich kenne das Gefühl nicht, aber mittlerweile kann ich das schon nachvollziehen, dass die Stimme halt doch was sehr Privates, was sehr Intimes ist und nicht jeder ist so extrovertiert, dass er das so gern von sich preisgibt.
Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass gar nicht alle Grundschulen irgendwas mit Chor oder mit Gesang auf die Beine stellen.
Das ist das Nächste.
Und die Kinder dann wenn sie dann in die weiterführende Schule kommen, eigentlich das Singen schon fast verlernt haben oder eine Scheu davor haben, alleine zu singen.
Oder sie kriegen gesagt, du kannst nicht singen, weil sie irgendwann einmal einen Ton nicht getroffen haben. Das hört man leider auch immer öfter und das zerstört dann das Selbstbewusstsein doch nachhaltig.
Ja, Stichwort Schülerkonzert. Ich habe kürzlich mit meinen Schülern so ein digitales Konzert auf die Beine gestellt und unterrichte ja Trompete. Da ist das ja sehr viel leichter im Einzelunterricht. Ich wollte das Konzert aber nicht so gerne auf YouTube streamen, um die Kids nicht der Kritik der gesamten Netzwelt auszusetzen. Und dann habe ich es so gelöst, dass ich Videos mit den Schülern vorproduziert habe, wo sie ihr Musikstück spielen. Ich habe sie dann begleitet am Klavier und anschließend haben die Kinder so eine Anmoderation und eine Abmoderation aufgenommen. Also da sagt jeder sich selbst an, so weiß ich nicht, hallo, ich bin der Tim und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Stück XY Joche. Und dann haben der Schüler und ich das Stück dahinter geschnitten. Das haben wir auch teilweise via Bildschirmfreigabe gemacht, so dass sie bei mir schauen konnten oder dass sie auch meine Maus bewegen konnten, wie das funktioniert. Und dann gab es noch einen kleinen Abspann mit einer Abmoderation des jeweiligen Schülers. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Bleibt hier schön gesund. Frohe Weihnachten. Irgendwie sowas in der Art. Ja, und alle Clips der Schüler, die habe ich dann in eine einzige Datei gelegt. Das war dann für mich ein bisschen leichter. zu handeln technisch. Unsere Gäste haben wir dann in einen digitalen Raum eingeladen, zu einer bestimmten Uhrzeit, und die Videodatei dann mittels Bildschirmfreigabe abgespielt. Und dadurch, dass die Schüler die Gäste eingeladen haben, hatten wir mehr oder weniger so die Leute dabei, die auch normalerweise an ein Schülerkonzert kommen. Aber als Plus natürlich auch dieses Mal ein bisschen weiter entfernt lebende Verwandte, Oma und Opa aus Übersee, Tante aus Marokko, was weiß ich, ja. Hat allen sehr viel Spaß gemacht und ich wurde auch sofort wieder gewünscht als eins der nächsten Ziele, und zwar, oh, schon im März und bitte mit Splitscreen-Videos. Also schneide ich jetzt mit allen Schülern Splitscreen-Videos und jeder spielt mit sich selbst Ensemble. Und es hat auch einige so in meiner Instrumentalklasse, die gesagt haben, oh, ich möchte gern mit diesem oder mit jenem was zusammenspielen. Das ist natürlich ganz schön Herausforderung jetzt für alle.
Durchaus.
Aber zurück zu eurem Buch. Würdet ihr das jetzt eigentlich mit dem Lockdown im Nacken und dem Distanzunterricht vor Augen anders schreiben?
Naja, das Einzige, die Frage ist nicht gemein, weil eigentlich ist das Buch sehr geeignet für einen Lockdown, weil es ja doch irgendwie ein selbsterklärendes Buch sein soll, wo die Schüler das, was sie gelernt haben, eigenständig üben können. Aber auf der anderen Seite ist halt auch ganz viel Haptisches mit drin. Das heißt, jetzt nur die PDFs irgendwie zu verschicken, jeden Tag eins, und die Schüler das machen zu lassen, das wird jetzt dem Buch nicht gerecht. Also es sind jetzt viele Arbeitsblätter drin, die lassen sich nicht digital so schön machen, weil da muss man schneiden, da muss man falten, da muss man woanders was suchen, da muss man das Blatt gegens Licht halten. Und so, und das war uns beiden sehr, sehr wichtig, dass eben dieses spielerische, bastlerische Element da mit dabei ist, damit man es nicht nur liest und schreibt damit, sondern auf mehreren Sinneskanälen das Buch gebraucht. Und das geht natürlich digital nur schwer bis begrenzt. Also wenn jeder das Kind sein eigenes Exemplar zu Hause hat und man dann mit denen gemeinsam da durchgeht, und dann funktioniert das wunderbar. Aber als digitale Datei geht viel Schönes an dem Buch einfach verloren.
Ich habe ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe immer einmal die Woche biete ich so eine digitale Flatrate-Stunde an. Eine für die Anfängerschüler und eine für die Fortgeschrittenen. Die kommen dann immer zu einer bestimmten Zeit in den Raum. Und dort teile ich sie dann in Breakout-Räume ein. Manchmal lassen sie sich auch so zu zweit oder zu dritt einteilen. Und da können die dann auch an irgendwelchen musikalischen Themen arbeiten. Da würde sich das ja auch eignen, sowas wie das Score It mal zu machen. Das ist die Idee. Ich muss jetzt unbedingt damit loslegen, mit Score It in den Breakout-Räumen. Und da können sie nämlich hinterher, wenn man sie dann wieder zusammen in den ganz großen Hauptraum holt, können sie sich dann auch gegenseitig von ihren Ergebnissen erzählen.
Ja.
Andreas, du hast ja jetzt an deiner Schule eine Big Band. Wie hast denn du die im Lockdown geleitet oder habt ihr irgendwas gemacht?
Also jetzt? Wann war das? Letzten März, der Lockdown losgegangen ist, da hat man ja mit viel Innovationspotenzial versucht, irgendwie Strukturen abzubilden, und dann habe ich eben auch versucht, Proben über die gängigen einschlägigen Videoprogramme anzubieten. Mit der Big Band funktioniert das etwas einfacher als mit dem Chor, weil natürlich das Instrument irgendwie noch da ist. Da ist vielleicht ist es nicht ganz so nah und ganz so intim, wie Julian das für seinen Chor beschrieben hat, was ich super nachvollziehen kann. Das hat auch erstmal ganz gut funktioniert, aber das schließt so ein bisschen an das an, was ich schon zu dem digitalen Konzert gesagt habe. Die Motivation hat doch sehr stark eben nachgelassen. Also, weil, glaube ich, dieses Gefühl von Gemeinschaft und dieses etwas gemeinsam zum Klingen bringen, das lässt sich eben über ein Videoprogramm nicht abbilden. Und wir sind dann irgendwann auf Wochenendproben umgestiegen, weil da ja die Schule leer war und wir im riesengroßen Forum dann sozusagen mit unseren 10 Leuten oder 12 Leute die Bläser dann eben proben konnten. Aber die Regularien haben angezogen und im Moment ist auch leider auch das nicht mehr möglich. Und hoffen wir auf das Beste, dass es zeitnah wieder geht. Ich wäre sofort wieder am Start. Mir fehlt das schon sehr.
Ich habe ja einen Selbstversuch mit Jam Kazam gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr diese App kennt. Die fand ich jetzt ganz witzig. Da kann man also praktisch in einem virtuellen Raum mit anderen zusammenspielen und die haben da auch irgendwelche Features drin, dass die Latenzzeit möglichst klein gehalten wird und man kann sich ja auch sonst behelfen und die Latenzzeit ein bisschen abmildern, indem man jetzt alles verkabelt. Also ich habe zum Beispiel jetzt fast in jedem Zimmer hier ein LAN-Kabel und das muss ich sagen, es bringt schon echt enorm viel. Hätte ich gar nicht gedacht. Außerdem fertig Bluetooth-Kopfhörer, alles mit Kabel, wie ihr sehen könnt. Und auch das Mikro, was ich mal irgendwann teuer angeschafft hatte und wirklich genial fand. Wow, das Bluetooth hier durch den ganzen Raum. Fertig Bluetooth, überall liegen Kabel. Und damit ging das eigentlich.
Schöner Kabelsalat bei dir daheim,
ja,
wahrscheinlich.
Sei froh, dass du das nicht siehst hier hinter meinem Rechner.
Ich finde das super, dass man einfach alles ausprobiert. Man kann eben aber das auch nicht von jeder Schülerin, von jedem Schüler so erwarten. Also du hast es gerade skizziert, welches technische Know-how, welcher Aufwand dafür dann vonnöten ist, um auch nur ansatzweise das abzubilden, was man vorher hatte. Und das lässt sich eben in so einem Schulkontext, in einer Schulgemeinde ganz, ganz schwierig abbilden. Und man muss dann auch aufpassen, dass man sich dann, ja, dass man die Schüler dann nicht überfordert, wenn man dieses Anspruchsdenken eben weiter
das
formuliert,
denke ich auch,
weil
ja.
Die haben es sowieso total schwer im Moment. Das ist wirklich schwierig, ist völlig neu. Aus einer Perspektive von einem Fünftklässler ist das ja wirklich komplex, das Problem, und es ist für jeden Schüler anders und auch so extrovertiert und so viel Bock ich manchmal auch wirklich habe irgendwie auf Konzerte, manchmal sage ich auch echt, man muss vielleicht jetzt auch, man darf sich da nicht selber überschätzen und muss echt versuchen, den Ball flach zu halten. So.
Ja. Im Zweifel guckt man halt mit den Kindern einen Film im Online-Unterricht und das passt ja dann vielleicht auch schon. Es gibt ja auch total viele coole Musikfilme, die sich so lohnen. Und zu denen man die Musik dann vielleicht auch mal spielen kann oder dann irgendwann mal wieder ein Live-Konzert besuchen kann. Meine Schüler lieben ja diese Filmmusik-Konzerte, also wo ein Live-Orchester auf der Bühne sitzt und der Film dann gezeigt wird, möglichst dann in Originalsprache. Für meine eigenen Kinder suche ich natürlich mal englische Filme aus, Edge. Aber wenn es dann irgendwie so ein James Bond Skyfall ist oder wir haben Indiana Jones, haben wir geguckt, okay, es war nicht jugendfrei, aber es war die letzte Möglichkeit, 2020 noch ein Konzert zu besuchen und das geht dann auch schon mal auf Englisch, das finde ich auch ganz klasse. Ja, Julian, ich wollte dich noch nach dem Schlagzeugführerschein fragen. Das hattest du im Vorgespräch erwähnt, das fand ich so klasse.
Also.
Magst du das mal erzählen für die vollmotiviert Community?
Also die Frage war, glaube ich, wie man Schüler motiviert, Musik zu machen, auch die von vornherein jetzt nicht schon mit einem Instrument im Gepäck ankommen. Also es gibt halt Schüler, die weder ein Instrument spielen noch Gesangsunterricht haben und dementsprechend damit wenig am Hut. Und wir machen aber trotzdem Basics auf manchen Instrumenten, unter anderem den Schlagzeug. Und da gibt es bei uns den Schlagzeugführerschein, den die Kinder dann machen. So nennen wir das. Also die lernen wirklich die aller wichtigsten Basisschläge, den Basic Beat auf dem Schlagzeug und legen dann auch eine kleine Prüfung ab darauf. Und wenn sie die bestehen, dann bekommt jeder von denen einen kleinen Führerschein im Scheckkartenformat, auf dem dann steht, dass der Inhaber dieser Karte den Schlagzeugführerschein besitzt und ab sofort bei AC/DC als Schlagzeuger aushelfen darf und bis zu 90 Trommeln gleichzeitig bedienen oder so. Also halt irgendwie so ein bisschen lustig gemacht, aber erstaunlicherweise schiebt es die Kinder schon unglaublich an. Also die sind dann auch enttäuscht, wenn sie es nicht gleich aufs erste Mal schaffen und vielleicht zur Nachprüfung müssen.
Oh!
Ja. Und also das wäre jetzt nicht denkbar, dass da jemand ohne den Führerschein rausgeht. Also sie wollten dann doch alle irgendwie haben. Sie wollen das alle schaffen.
Hand aufs Herz, wer von euch war im Legoland und hat den Legoland-Führerschein gemacht als Kind?
Nein.
Ihr nicht?
Nein. Ich muss gestehen,
Muss ich vielleicht noch nachholen.
Muss man dann da irgendwas ohne Anleitung zusammenbauen oder wie geht der Führerschein?
Nee, du sitzt in so kleinen Lego-Autos und fährst durch die Gegend und dann gibt es rote Ampeln so. Und Leute, jetzt, die das beaufsichtigen und dann machst du auch wirklich dann einen kleinen Führerschein. Das ist so eine kleine Anleitung vorher. Und ich kann mich daran erinnern, ich war bollestolz und ich habe das Ding auch lange aufbewahrt und ich habe da die Rechts-vor-Links-Regel kennengelernt.
Aber... Na, das war bei uns der Fahrradführerschein. Wir haben in der 4. Klasse Radlführerschein gemacht. Und ich bin heute noch dem Polizisten, der das gemacht hat, stockbeleidigt, weil da konnte man für eine fehlerfreie Prüfung gab es einen Ehrenwimpel. Und der hat mir einen Fehler angekreidet, wo ich bis heute der festen Überzeugung bin, dass ich den nicht gemacht habe. Er hat gemeint, ich habe den Fuß nicht runtergemacht beim Stoppschild und ich hab's aber. Und deswegen habe ich keinen Ehrenwimpel gekriegt. Ein Trauma, das mich bis heute verfolgt.
Stoppschild kann teuer werden. Ja. Ich habe neulich auch bezahlt und dabei war ich eigentlich sicher, dass ich gestanden habe. Und dann haben die mich angehalten und gesagt, aber sie haben nicht gezählt. 21, 22, 23. Ich zähle schneller. Im Presto. Ja. Aber das wollten die nicht wissen. Sie haben mich bezahlen lassen und dann durfte ich weiterfahren.
Ja. Dringend Geld gebraucht.
Die, ja. Ich weiß ja nicht, ob die Provision geben. Andreas, nutzt du auch diesen Spieltrieb aus? Machst du auch so kleine Wettbewerbe mit deinen Schülern?
Also ich denke mal, nehmen wir mal jetzt Musiktheorie auch irgendwie als Thema, muss so ein bisschen unterscheiden, in welcher Phase man da irgendwie gerade ist. So. Und in Musiktheorie hat man immer das Problem, dass man letztendlich die Dinge, die man vermittelt hat, üben muss. So, jede Kollegin, jeder Kollege kennt das, man kommt irgendwie in eine neue Klasse und sagt, Staccato stand doch im Lehrplan irgendwie im letzten Jahr und so und dann sagen die Schüler, nein, das haben wir nie gemacht. Noch nie gehört. Das heißt, ich vergesse unheimlich viel und das muss also geübt werden. Das ist ja auch so ein bisschen die Stelle eigentlich, wo unser Buch ansetzt. Und wenn um ein Zielformat auch zu finden, eben für dieses Üben, kann man dann eben auf so kleine Wettbewerbe zurückgreifen, irgendwie Intervalle erkennen, vielleicht in ganz kleinem Rahmen auch Intervalle hören und so. Und das motiviert dann schon. Man muss ein bisschen gucken, dass man eben auch alle mitnimmt, weil man hat ja auch immer sehr heterogene Lerngruppen. Also manche kennen das eben aus dem Instrumentalunterricht, manche haben noch nie was davon gehört. Und das hat dann so zwei Seiten. Das kann total motivieren, aber es kann auch bestimmte Schülerinnen und Schüler eben ausschließen. Ja.
Du hast gerade das Stichwort Intervalle genannt. Wie bringst du das denn deinen Schülern bei?
Das musst du mal den Julian fragen.
Julian. Was? Andreas hat gerade das Stichwort Intervalle genannt. Wie bringst du denn das deinen Schülern bei? Frage nach Bayern.
Möglichst spielerisch. Also das Problem bei Musiktheorie ist ja, dass es die Theorie ist, die gelernt werden soll, aber die man jetzt ja erst einmal, wo man als Schüler vielleicht noch nicht genau weiß, wofür man denn das mal brauchen sollte. Also man lernt da erst viele Fakten, die man dann später halt in die Praxis umsetzt, aber erst einmal sind es nur Fakten. Und ja, wie ich schon sagte, ich bin selber ein kleines Spielkind und versuche dann halt immer da kleine Spiele draus zu machen. Und dann gibt es halt entweder das Intervalle Memory oder wir denken uns bescheuerte Eselsbrücken aus. Also wie merken wir uns, dass die Terz zum Tonschritt 3 gehört? Und dann kommen die Kinder mit den allerbeknacktesten Ideen, aber je bescheuerter die Eselsbrücke, umso besser merkt man sich's. Aber Andi hat schon recht, also bei allem Schönen, was so ein Spiel oder so ein kleiner Wettbewerb mit sich bringt, muss man schon auch aufpassen. Manche Kinder sind dann auch schnell frustriert, wenn sie jetzt nicht so gut mitkommen. Da gibt's natürlich immer die Spitzenschüler, die da die Punkte holen für die Mannschaft, aber vielleicht, und die anderen kommen nicht zum Zug. Also ist auch wieder ein hochinteressanter Aspekt, wie man ein Spiel aufzieht, dass nicht ein, dann wenn man es jetzt, also das Schlimmste wäre, man macht zwei Teams und am Ende spielt der eine Spitzenspieler gegen den anderen Spitzenspieler und der Rest der Klasse sitzt dumm daneben. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass da jeder was beiträgt und dass auch jeder da die Chance hat, für sein Team Punkte zu holen, damit er dann auch stolz sein kann, dass er was beigetragen hat.
Ich mache das ganz oft so beim Intervalle lernen. Ich lege dann so einen ganzen Spielplan durch den Raum, so ein bisschen wie bei Mensch ärger dich nicht. Und jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist für sich selbst eine Mannschaft, ein Spieler. Und dann wird mit einem Achterwürfel gewürfelt. Also ich habe mir so Achterwürfel bestellt im Internet und habe dann da auf die Punkte geklebt. Primel, Sekunde, Terz, Quart, Quint und so weiter. Und man darf dann immer die jeweilige Anzahl weiter rücken.
Ah, so. Clever.
Das finden die dann ganz witzig. Und da muss ich gar nicht mehr sagen, Quinte, sondern wong, 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 wong. Da laufen die sofort
fünf Felder
weiter und dann kommt der Nächste gleich dran. Ne? Das ist...
Ja.
Dann haben sie auf jeden Fall mal so diese Grundbegriffe drin und wissen schon, wenn da die Oktave kommt, dann ist Jubel, dann geht's voran. Wohingegen, wenn die Prime kommt, geht nur die Mundwinkel nach unten. Oh, Prime.
Ist doch prima.
Ja, genau. Und ich gebe dann immer einen Ton vor und wer dann auch das richtige Intervall singen kann, der kriegt dann auch gleich noch, darf sich gleich noch ein Gummibärchen abholen.
Ja, natürlich schon Next Level, ne?
Next Level, klar. Und wenn sie das nicht können, dann esse ich das Gummibärchen.
Böse.
Ich bin eine Böse. Ja, gut, du hast recht, ich bin voll böse. Aber glaubst gar nicht, wie die das ärgern und wie die das anspornt, dass sie dann endlich mal diese Intervalle singen möchten. Ja, vielleicht zum Abschluss noch euer Motivationstipp, euer Top-Motivationstipp. Wer zuerst?
Andi.
Andi.
Also ich glaube, jeder, der mal irgendwie auf der Bühne gestanden hat und mal so Konzerte erlebt hat oder jetzt im Moment auch irgendwelche digitalen Formate mitgestaltet hat, weiß irgendwie, was Musik in einem selber und auch bei anderen irgendwie bewirken kann. Und das wäre mal ein Top-Motivationstipp, einfach möglichst viele Zielformate schaffen, indem man seine selbstgeschriebenen Sachen präsentieren kann, indem man selber musizieren kann, indem man eben mal auf einer Bühne steht und wo man auch mal einen Ausgleich hat zu anderen Fächern. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass in der Schule Musik, Kultur einfach auch gelebt wird und dann passiert das auch von alleine und dann legitimieren sich letztendlich Unterrichtsinhalte, sei es Musiktheorie oder was anderes, auch von alleine, weil allen klar wird, dass es irgendwie notwendig ist, um eben dieses Erlebnis durchzuführen. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, einfach immer wieder solche kleinen Anlässe zu schaffen, in denen Musik eben ausprobiert werden kann und gelebt werden kann.
Ach, super, danke Andi. Und Julian, dein Top-Motivationstipp?
Alles, was der Andi gesagt hat. Nee, also pflichtig voll bei. Also dieses Machen ist echt ganz, ganz wichtig. Und ich unterrichte auch nach dem Motto, wer andere entzünden will, muss selber brennen. Also ich versuche einfach meine Leidenschaft, die einem Musiker ja so zu eigen ist, einfach vorzuleben. Und mir ist klar, dass mich dann die Hälfte meiner Klasse irgendwie völlig überdreht oder bescheuert findet, aber die andere Hälfte fühlt sich dann vielleicht motiviert oder dann angesteckt von der guten Laune, die ja durch Musik kommt. Ne? Und deswegen versuche ich schon immer, den Spaß, den ich am Musizieren so habe, vorzuleben, damit die Kinder auch diese Message kriegen, Musik ist was, was Spaß macht. Das ist ja, also die Musik hat in der Schule zumindest ein etwas komisches Image gekriegt, dass das irgendwas ist, was man können muss, erstens. Und was zweitens nur ganz wenige können, das ist sowas, was einer Elite vorbehalten ist, die das gelernt haben und die das zur Perfektion gebracht haben. Und dem mag ich so ein bisschen entgegensteuern, dass man den Kindern einfach wieder sagt, nee, Musik ist was für jedermann, in jeder Form. Und wenn es Spaß macht, dann ist es gut. Und das muss man ihnen halt erst vorleben.